Folge 237 wird unterstützt von HeroGym und damit herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Michael Riersch.
Hallo Silvana.
Eigentlich haben wir heute ganz was anderes vorgehabt in dieser Folge. Wir wollten, ursprünglich haben wir gedacht, wir reden über Ernährung und Essensstörungen. Dann haben wir gedacht, wir machen eine Spicy-Folge, weil der Daniel sich das wieder mal gewünscht hat und die haben ja schon drauf gefreut. Aber dann ist etwas passiert letztes Wochenende, das uns irgendwie nicht loslässt und wir wollten ein bisschen drüber reden. Letztes Wochenende, wie eh alle in der Kampfsportszene wissen, ist leider ein Kämpfer gestorben. Und ja, wie hast du das erfahren? Wann hast du das erstmal davon gehört?
Ich habe aktuell gar kein Instagram, weil ich lernen muss.
Dann lösche ich
die App immer.
Schaust gar nicht meine Reels an, die ist auch so schick.
Ja, sorry dafür. Und ich habe das gestern zufällig im Fitnessstudio von einem anderen Kämpfer erfahren. Mhm. Und der hat mir das erzählt und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe das wirklich überhaupt nicht mitgekriegt,
weil
sie im Mainstream noch gar nicht angekommen ist.
Mhm.
Fürchte aber, es kann eine Frage der Zeit sein, bis das medial auch groß wird.
Ja, das schätze ich ehrlich gesagt auch. Bei uns im Hero-Gym ist auch die ganze Woche nichts anderes gesprochen worden als darüber. Ich habe mit dem Headcoach vom Thai-Box-Team im Hero-Gym geredet, der war vor Ort mit deinem Kämpfer. Und ich habe ihm so gefragt, wie hast du den Abend erlebt, was hast du alles mitbekommen? Und der hat mir halt erzählt, er war natürlich auch sehr beschäftigt mit seinen Kämpfern, aber er hat halt gemerkt, bei dem Ankampf, der Kämpfer, der dann leider verstorben ist, hat super gekämpft, hat gewonnen danach und ist dann kurze Zeit nach der Verkündung vom Sieg im Oktagon noch zusammengebrochen. Er hat gesagt, er ist bewusstlos worden, er hat selber nicht gewusst, was los ist. Man hat es auch nicht wirklich gesehen, weil gleich über 20 Personen in den Cage halt reingegangen sind. Und ein Sanitäter und eine Ringärztin ist direkt rein, die haben ihn 20 Minuten lang behandelt und dann ist er mit der Trage rausgetragen worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Und was wir dann noch wissen, ist eigentlich, dass am nächsten Tag die Meldung reinkommen ist, dass er leider verstorben ist.
Ja.
Das ist das, was wir wissen.
War ein Thai-Box-Kampf, oder?
Es war ein Thai-Box-Kampf, ein K1-Kampf, ja. Genau, mit Boxhandschuhen, Schienbeindeckel, ja.
Ja. Beide Jungs gut in Form, also nicht genau, so, dass man... Wo ich nicht sofort gedacht habe, ist, als ich das gehört habe, so ein Todesfall, wo Kimbo Slice gegen Dada 3.000 oder 5.000 gekämpft hat und die beide super außer Form waren und da ist der Dada, der sehr übergewichtig war, der ist auch nach dem Kampf dann verstorben.
Ja.
Und meine erste Vermutung war, dass es auch irgendwie so ausschauen könnte. Aber die beiden waren, also 25 war der,
25,
war der Kollege,
ja,
oder?
Genau, ja.
Also, und auch gut in Form, also absolut nicht übergewichtig.
Ja.
Guter Kampf, nicht viel kassiert, ja. Vermutungen liegt dann natürlich nahe, dass es irgendwas mit dem Herz zu tun hatte.
Ja.
Wobei, wenn ein junger, fitter Mensch so stirbt an Überanstrengung, dann liegt die Vermutung natürlich auch nahe, dass da vorher irgendwas war. Ja? Also in einer Herzkrankheit, in einem Herzfehler. Nebenan, der wird obduziert werden.
Mhm.
Und ja, wahrscheinlich will die Familie das nicht in dem Fall.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das rechtlich überhaupt vermeidbar ist. Und dann wird man das eher erfahren, sozusagen was da war, ja.
Ja, würde mich schon interessieren, weil man weiß nie, wenn ein Sportler, ja, ich meine, viele Sportler sind vor die Kämpfe oft ein bisschen angeschlagen, das Immunsystem ist ein bisschen überbelastet, man weiß auch nicht, jetzt zu dieser Zeit ist man vielleicht ein bisschen verkühlt oder man bekommt es gar nicht so mit, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen kränklich ist. Es sind so viele Faktoren, die halt ja, das Herz auch ein bisschen belasten können, falls es wirklich was mit dem Herz zu tun gehabt hat. Was sagst du aus medizinischer Sicht zu dem Ganzen?
Ja, mich hat das wirklich auch betroffen gemacht, weil man ist als Sportler ein Trottel, als junger Mann noch umso mehr, sondern als junger Mann, der dann Leistungssportler ist, ist man wirklich der größte Trottel von allen. Kampfsport noch extra Bonus. Und es sterben ja sozusagen mehr Leute beim Gewicht machen und am Rundherum des Kämpfens als am Kämpfen selber. Beim Kämpfen, also jeder hat schon davon gehört, es ist wie gesagt bei uns zum ersten Mal passiert, aber weltweit weiß man das eigentlich.
Ja.
Es ist in Österreich sicher auch schon früher mal passiert, wir haben es noch vergessen, weil es in Generationen davor war. Also jeder weiß, es gibt theoretisch diese Möglichkeit, aber irgendwie hat es noch niemand gesehen, deswegen ist es eine abstrakte Möglichkeit.
Vor allem ist es etwas, ich habe versucht ein bisschen herauszufinden, ob es das schon mal gegeben hat, dass jemand gewinnt und dann verstorben ist. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, oder noch nie davon gehört.
Ja, normalerweise ist es, also wenn jemand beim an den Folgen des Kampfes selber stirbt, ist halt oft Schädel-Hirntrauma.
Genau, viel im Boxen eben.
Genau, Hirnblutung oder dass der Schädel dann anschwillt.
Mhm,
das ist sozusagen der Klassiker unter Anführungszeichen.
Ja.
das für mich, wie gesagt, von dem, was ich gehört habe und von dem, was für mich medizinisch plausibel ist, ist da herzmäßig ist da irgendwas passiert. Ja.
Ja.
Entweder Herzinfarkt oder dass eben ein Herzfehler war. Es ist auch Fußballern ist das zum Beispiel auch, passiert das auch manchmal, dass die Jungen fit sind und dass sie dann, also oft ist es, dass man eine Grippe übergeht und dass man dann eine Myokarditis bekommt.
Im Fußball hörst du alle paar Wochen mal von einem Todesfall.
Genau, und das ist dann meistens ist das sowas, das kann auch Nicht-Sportlern passieren. Ne? Das sind einfach junge Menschen, die haben eine Krankheit sozusagen, also was man nicht machen darf, ist mit Fieber trainieren.
Ja.
Weil dann kann es sein, dass diese Bakterien oder Viren, dass die das Herz besiedeln, entweder Innenräume oder Außenräume, ohne die Leute zu sehr zu langweilen. Und das ist nicht gut. Das Herz ist auch, selbst wenn man das erkennt, ist es ganz schwierig, das Herz dann zu heilen, weil eben die Antibiotika dort schlecht hinkommen. Da kriegt man dann ewig intravenös Antibiotika. Und wenn man es nicht mitkriegt, kann das halt auch den Herzmuskel einfach schädigen. Mhm. Das merkt man dann gar nicht, bis man wirklich eine Spitzenanstrengung hat. Und dann kann es leider wirklich zu diesem plötzlichen Herztod kommen.
Mhm.
Da ist dann eventuell mit Reanimation auch gar nichts mehr zu machen, weil einfach das Herz schon zu vollschädigt ist.
Ja.
Also das ist, was mich auch betroffen gemacht hat, daran ist, ich habe selbst auch wirklich schon dumme Entscheidungen getroffen als Sportler.
Ja.
Ich habe meine Freunde und Kollegen um mich herum schon wirklich auch solche Risiken eingehen gesehen. Ist für mich gut gegangen, meistens nicht immer, aber nie so schlimm schief gegangen.
Mhm.
Aber ich kenne wirklich auch Leute persönlich, wo es schon knapp war. Und da ist es diesmal jetzt nicht ausgegangen, ja. Also vielleicht auch ein Aufruf an die, meine wie gesagt, junge Männer im Kampf. Ich war selber dort, also ich urteile jetzt über gar niemanden. Man muss halt echt sich fragen, ja, wofür riskiert man da sein Leben jetzt? Und das heißt einfach, wenn man krank ist, vor allem Fieber, einfach nicht trainieren gehen.
Ja.
Ich sage das im vollen Bewusstsein. Ich war damals, wo ich gegen Islam Dolatov gekämpft habe, der Kampf hätte im Februar sein sollen und ich hatte dann Covid kurz vor Weihnachten. Und ich weiß noch, ich bin am 26. Dezember, wo ich noch Covid-positiv war, also ich habe mich nicht mehr krank gefühlt, aber meine Werte waren noch da, war ich schon am Ecobike, habe Intervalle gefahren.
Wow.
Und meine Freundin hat auch gesagt, du Volltrottel, das ist was mit Herzmuskelentzündung. Und ich habe gesagt, wenn es passiert, dann passiert's, aber ich werde diesen Kampf nicht absagen. Ja, ist gut gegangen, aber hätte doch echt nicht gut gehen können. Ja. Also da muss jeder wirklich in den Spiegel schauen und sich fragen, hey, wir sagen immer, hey, ich würde auch sterben für den Kampf und Dings, aber gerade wenn man Familie hat zum Beispiel, ja, 25 ist halt echt früh, um zu sterben. Also es
aber genau das Thema hat auch in der Mixed Martial Monkeys Folge vom Islam Kukaev, der bei One Championship gekämpft hat, hat man das auch gut gesehen, wie er danach gesagt hat, ja, also während der Vorbereitung ist es ihm noch gut gegangen, dann genau ein, zwei Wochen vor dem Kampf ist er krank geworden. Ah, hohes Fieber, Antibiotikum genommen, nichts hat funktioniert. Er hat trotzdem trainiert, er hat dann trotzdem gekämpft mit dem Ganzen und ist in der ersten Runde einfach, er hat einfach keine Energie mehr gehabt, keine Luft, gar nichts. Hat den Kampf verloren und er hat gesagt, im Interview danach, direkt in die Kamera, er möchte das jedem sagen, dass jeder da draußen von seinem Fehler lernt, dass wenn man sich krank fühlt, wenn man Antibiotikum nimmt, wenn man Fieber hat, sollte man nicht trainieren und nicht kämpfen, weil es bringt gar nichts.
Es ist genauso, wie er gesagt hat.
Ja.
Ja, nicht nur, dass es nichts bringt, nicht nur, dass die Performance meistens schlecht ist oder der Kampf dann schlecht läuft. Es ist wirklich man kann als junger Mensch gar nicht auf so viele, als junger, fitter Mensch auch gar nicht auf so viele Arten einfach spontan sterben.
Ja.
Aber das ist wirklich eine davon.
Ja,
und das Risiko ist gar nicht so gering. Also gerade wenn man eine Infektion hat, ja, Staph Infection zum Beispiel, und man belastet den Körper sehr, das schwächt immer das Immunsystem kurzfristig und diese Infektion breitet sich irgendwohin aus. Und wo auch immer sie dann landet, es ist nichts davon ist gut. Ja, also es ist, ich weiß, die Entscheidung ist immer super schwer, man steht vor dem Kampf, man hat sich vorbereitet, man will den Manager, den Veranstalter, man hat Tickets verkauft, man will jetzt nicht, auch die Vorbereitung hat 8 Wochen gedauert, man will das nicht absagen. Ich habe es auch schweren Herzens dann einmal auch machen müssen, aber es ist wirklich, man muss sich echt fragen, will ich jetzt für den Kampf und nicht einfach dafür, dass ich 4 Wochen später kämpfe, ist es mir mein Leben wert?
Ja.
Ich habe die Frage schon mit Ja beantwortet, aber es macht mich wirklich sehr betroffen zu sehen, dass es schiefgehen kann auch.
Mm,
wenn man denkt sich immer, es passiert eh nicht mir, aber wenn man oft genug würfelt, irgendwann passiert es schon.
Na, was wir bei dem Fall dazu sagen müssen, wir wissen eben nicht genau, woran er gestorben ist. Es gibt eben noch keinen Bericht. Und die Familie hat da sich gewünscht, dass das aus der Öffentlichkeit halt nicht so rausgeht. Und die wollten einfach Ruhe haben. Deshalb, die Leute in der Kampfsportszene wissen eh, um wen es sich handelt und wir werden den Namen deshalb da nicht sagen.
Ja, nein, das ist nicht unser Platz.
Ja.
Also wenn die Familie dann in die Öffentlichkeit gehen will, sollen die das machen. Ist auch für die Diskussion jetzt, glaube ich, gar nicht wichtig, welche Veranstaltung, welcher Kampf oder was auch immer.
Ja.
Das sind Fragen, da müssen sich andere Leute damit beschäftigen oder werden sich damit beschäftigen.
Was schwierig ist auch aus journalistischer Sicht, weil die ersten Fragen, die wir immer beantworten müssen als Journalisten, ist, wer, was, wann, wo, wie, warum. Und dass wir über etwas reden, wo wir den Namen nicht mal sagen, ist für mich aus meiner Sicht manchmal ein bisschen schwierig. Aus journalistischer Sicht, ja. Aber...
Ja, da spielt natürlich ganz viel rein. Auch, dass man weiß ja nicht, ja, gab es da Vorerkrankungen, gab es da keine? Wie war der Medical Check, ja?
Ja, das ist genau das.
Es sind so viele Unklarheiten, wo wir nicht Bescheid wissen. Das kann sein, dass die nie herauskommen, kann sein, dass die irgendwann geklärt werden. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, oder?
Genau.
Hast du ja extra nochmal nachgeschaut, sozusagen, was ist die journalistische Sorgfaltspflicht? Ja, es kann ja jeder öffentlich nachschauen. Es ist nicht, die Leute hängen da nicht von uns ab, um das herauszufinden.
Ja, das stimmt. Und weil du gerade angesprochen hast, medizinische Checks. Ich habe natürlich versucht herauszufinden, wie das abgelaufen ist bei dieser Veranstaltung. Es ist alles korrekt abgelaufen. Das, was wir geben müssen, wie ärztliches Attest, ist alles gebracht worden, sogar einen Tag vor dem Kampf. Du jetzt als angehender Arzt, sieht man etwas von Vorerkrankungen? Kann man als Arzt wirklich da etwas feststellen? Wie viel kriegt man heraus als ein Sportler? Und die Ringärztin, wie viel kann sie sozusagen noch sehen, kurz vorm Kampf?
Ich habe natürlich dann anlässlich dieser Geschichte auch darüber nachgedacht. Ich habe zuerst natürlich in Österreich auf kleinen Veranstaltungen gekämpft und dann auf größeren und dann international und dann auch zum Beispiel bei ACA oder in Deutschland auf wirklich sozusagen großen, schönen Veranstaltungen. Und man sieht natürlich da schon einen großen Unterschied, ja, wie dann damit umgegangen wird. Es ist international, musst du viel mehr bringen an medizinischem Nachweis. In Österreich wollte nie wer von mir eine Hepatitis-HIV-Bestätigung. Fairerweise, ich glaube, schon ein Veranstalter schon. Aber international, die darf auch nicht älter als 6 Monate sein. Es macht doch extrem viel Sinn. Ja, ich hatte Kämpfe, da ist echt viel Blut geflossen. Manchmal von mir, manchmal vom anderen. Und da ist ein echtes Ansteckungsrisiko. Ja. Und es ist ein kleiner Aufwand, diesen Test zu machen. Und wenn der nicht verlangt wird, ja, also blöd gesagt, wenn ich Hepatitis oder HIV kriege, wäre halt cooler, irgendwie in Thailand von einem Prostituierten als beim Kämpfen vom Gegner. Man muss fairerweise sagen, gerade auf kleinen Events, ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, weil ich auch jetzt nicht auf kleinen Events gekämpft habe, da wird nicht viel gemacht, da wird nicht viel geschaut. Und selbst, aber das Problem ist, selbst wenn geschaut würde, der Arzt kann ja, wenn ich den Arzt anlüge, ja, wenn der mich fragt, hey, bist du K.O. gegangen? Kein Sportler sagt da ja.
Das genau
der fragt
das.
Dich, bist du K.O. gegangen? Selbst wenn das wirklich perfekt gemacht wird, hast du eine Gehirnerschütterung gehabt, bist du krank, nimmst du Medikamente, hast du Drogen genommen, Dings, ja, aber niemand, der bei Verstand ist, beantwortet irgendwas mit ja, weil du weißt, du wirst dann von dem Kampf ausgeschlossen. Ja. Und dann gibt es Medical Checks, da wird dir dreimal am Rücken geklopft und es ist okay. Manchmal wird ein bisschen mehr abgehört, Herzgeräusche, Atemgeräusche, Blutdruck gemessen, Dings und so. Ich glaube, man kann manche Sachen kann man ausschließen, aber anders als bei dem jungen, fitten Menschen, der jetzt gerade in Ruhe da sitzt, da sieht man viele Dinge nicht.
Ja.
Also der Kollege war ja auch okay, bis er sein Herz dann an die Belastungsgrenze gebracht hat. Und dann ist das erst passiert. Ja. Im Amateursport, beim Boxen zum Beispiel, gibt es eine sportärztliche Untersuchung. Und wenn die nicht regelmäßig gemacht wird, dann kann der Athlet nicht starten. Im MMA, muss ich sagen, wird das schon etwas lockerer gehandhabt. Mhm. Ja. Beim Thai-Boxen, was ich gesehen habe, auch, muss jemand sagen, der da tiefer drin ist als ich, aber von dem, was ich von außen gesehen habe, wird sich da auch kein großer Kopfschmerz gemacht. Deswegen ist halt, muss man sich als Sportler auch echt fragen, hey, wenn ein Veranstalter gewisse Sicherheitsregeln nicht einhält, will ich dort starten? Oder fühle ich mich wohler zu starten? Ja, wie gesagt, als junger Mann, Risiko betrifft immer nur die anderen, wird mir eh nicht passieren. Da kann echt viel passieren. Ja.
Das ist mit Dark Horse geredet und Dark Horse sagt, deshalb kämpft er eigentlich nicht so gerne in Österreich, weil in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern das einfach noch nicht so gut geregelt ist.
Wie gesagt, ich möchte nicht pauschal alle Veranstalter in Österreich anpatzen. Ich weiß nicht, wie kleine Events im Ausland stattfinden, weil ich dort nicht gekämpft habe.
Ja, das stimmt.
Ich habe natürlich auf kleinen Events zu Hause gekämpft und auf größeren, logischerweise. Und
Dark Horse hat auch nur auf große gekämpft eigentlich.
Aber der Unterschied ist natürlich auch eine Kostenfrage. Natürlich, wenn das ein Kampf ist, wo beide 200 Euro kriegen und eine warme Mahlzeit, dann kann man nicht 1.000 Euro für ein Schädel-MRT ausgeben.
Ja.
Allerdings, die nächste Frage ist auch, wie sicher kann man einen Sport machen, wo es darum geht, dem anderen 15 Minuten in die Pappen zu hauen? gibt es halt, ja, dann wird immer in eine Abwägung getroffen werden müssen. Aber ich glaube, dann, ja, da muss jeder Veranstalter sich fragen, hey, wie viel ist es mir wert und wie viel Sicherheit möchte ich den Sportlern bieten? Mhm. Und jeder Sportler muss sich fragen, hey, was ist mein Minimum, mit dem ich leben kann? Wie gesagt, es ist, wenn man oft genug würfelt, irgendwann sind es Zahlen so. Und ich habe als Trainer auch schon Fehlentscheidungen getroffen, ja, wo mein Junge angeschlagen war und ich habe ihn gefragt, ob er weiterkämpfen will. Er hat irgendwie schon Ja gesagt und ich habe ihn wieder reingeschickt und er ist mies K.O. gegangen und wir haben ihn ins Krankenhaus schicken müssen. Ja, es ist auch dann schwierig, im Moment die richtige Entscheidung zu treffen, weil da ist natürlich, der Kämpfer will immer kämpfen, weil sonst wäre er nicht da drinnen. Der will nie aufgeben.
Stimmt, und das ist ja auch nicht die Verantwortung vom Trainer, zu sagen, wann es genug ist, wenn er sieht,
es eigentlich, ist genug. Ja, und in dem Fall aber, der hat ja den Kampf gewonnen. Also wo hätte der Trainer wissen sollen, dass der Sportler ist auch immer müde, ja. Wenn mich die Trainer nach der zweiten Runde fragen, hey, wie geht's dir, habe ich noch nie gesagt, mir geht's urgut, ich könnte noch 7 Runden weiter. Ja. Sag ich immer, naja, weiß nicht, gut, aber...
Das macht vielleicht ein Max Holloway.
Ja. Aber meistens bist schon, zumindest atmest schon ein bisschen schwerer nach der zweiten Runde. Ja. Und bist leicht angeschwitzt. Mhm. Ja, ist ein schwieriges Thema. Wird natürlich jetzt auch, sorry für die Geschmacklosigkeit, aber ich befürchte, dass dieser tragische Todesfall auch ein bisschen unser Graz ist als Kampfsportler. Ja. Wo man sich dann auch die Waffengesetze ein bisschen genauer anschaut und sich überlegt, okay, wie viele Waffen soll es in der Gesellschaft geben? Kann gut sein, dass diese Diskussion jetzt aufkommt, hey, was ist mit diesem MMA eigentlich? Mhm. Du hast noch ein spannendes Thema irgendwie bei dieser Recherche aufgetan, was da dazu passt. Was hast du da herausgefunden?
Ja, ich habe lustigerweise, also eigentlich gar nicht lustig, wie in Graz war vor der Cage Fight Series, habe ich mit dem Gerhard Ettel gesprochen und es gibt jetzt erstmals in Österreich, ist das Wort MMA in einem Regierungsprogramm erwähnt worden, beziehungsweise es gibt eine Arbeitsgruppe, ein Projekt, wirklich von der Regierung in Wien aus, von der Stadtregierung, die sich mit Kindern und Jugendlichen und MMA befasst. Und wortwörtlich steht in diesem Programm drinnen: In den nächsten Jahren richten wir verstärkte Aufmerksamkeit auf das Thema Kampfsport und Mixed Martial Arts und setzen Schritte, um Kinder- und Jugendschutz in diesem Bereich zu sichern und sozialarbeiterisch und pädagogisch zu begleiten. Das ist einmal die Kernaussage in diesem Regierungsprogramm und da wird jedes Monat mit verschiedenen NGOs, Gruppen, Sozialarbeiter, 100% Sport, eben Armin Gerhard Ettel, gemeinsam mit der Outmaf da halt viel über Kinder und Jugendliche und Mixed Martial Arts und Sicherheit, wie kann man das besser regulieren, besprochen. Genau, also das ist jetzt nur so grob formuliert. Ich hoffe, ich habe das so auf den Punkt gebracht. Der Gerhard könnte das besser erklären. So habe ich es verstanden auf jeden Fall. Und was ich eben da gehört habe, ist, dass Kinder und Jugendliche, die Straftaten machen, alle auch etwas mit Mixed Martial Arts zu tun haben. Es gibt dazu noch offiziell keine Statistik, aber das ist das, was dort gesagt wurde, laut dem, was diese Gruppe da herausgefunden hat. Das ist auch etwas, wo wir noch warten müssen, bis wir wirklich Fakten haben, aber das habe ich gehört einmal und das war schon eine sehr erschütternde Aussage, ehrlich gesagt, in dem ganzen Zusammenhang. Ja. Alle Straftaten, die von Kindern und Jugendlichen gemacht worden sind, sind anscheinend von Kindern und Jugendlichen verbrochen worden, die alle im MMA unterwegs sind. Ja, das ist halt eigentlich extrem großes Problem, muss man sagen. Ich meine, okay, dann, es ist halt auch die Frage, wie sehr sind sie wirklich in MMA beteiligt? Haben sie mal nur ein Training gemacht, ein Probetraining und fühlen sich jetzt als MMA-Kämpfer, was die? Oder gehen sie wirklich regelmäßig rein, möchten selber Profi werden oder keine Ahnung was. Aber Fakt ist anscheinend laut dieser Gruppe, die sich einmal im Monat mindestens trifft, dass die Kinder und Jugendliche, die Straftaten machen, alle MMA machen. Und deswegen haben sie erstmals diese Gruppe umbenannt in Kinder und Jugendliche und MMA. Um da zu schauen, wie können wir das, also nicht den Sport verbieten, weil niemand möchte einen Sport verbieten, sondern sie möchten einen Weg finden, wie man das am besten regulieren kann, damit das nicht eskaliert. Ja.
Natürlich muss man sagen, der Kampf, von dem wir jetzt zuerst geredet haben, war ein K1-Kampf.
War ein K1-Kampf, ja. Kickboxen.
Das Thema ist nur trotzdem wichtig, dass du jetzt angesprochen hast, weil es ist jetzt quasi ein Aufruf an die Hörerschaft. weil ich nehme an, dass alle, die diesen Podcast hören, in einer Form an Kampfsport interessiert sind oder ihn selbst betreiben. Oder sollten, weil jeder sollte.
Ist immer noch ein cooler Sport.
Immer noch ziemlich cool, aber ihr müsst auch auf diese Diskussion jetzt vorbereitet sein. Ja? So wie jeder, der mit Schießen und Waffen zu tun hat, ob er jetzt Jäger ist oder Sportschütze, nach dieser Graz-Geschichte mit der Diskussion konfrontiert war, hey, was mit Waffen?
Ja.
Wird diese Kampfsportdiskussion, ich meine, vielleicht täusche ich mich, vielleicht wird das alles medial gar nicht groß, aber ich glaube, dass gerade die linken Medien, die haben nur gewartet das klingt jetzt fast ein bisschen verschwörungstheoretisch, was ich da sage, aber ich glaube, dass die linken Medien, die ja mit Kampfsport nicht so viel am Hut hatten und ähnlichen Themen, dass das eine sehr heftige Diskussion wird, wer das betreibt, ob das okay ist, in welchem Rahmen das stattfinden kann. Und da muss man dann auch als Kampfsport oder Kampfsport-Affiner, muss man da echt drauf vorbereitet sein.
Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe selber schon drüber nachgedacht. Ich habe auch selber schon den Gerhard Ettel gefragt, sollte man MMA zum Beispiel nicht einfach verbieten, weil es ist viel zu brutal und viel zu gefährlich. Na, ich sage, na, du kannst es eh nicht verbieten. Der Kampf ist immer schon da gewesen. Es wird das immer geben. Und es wird immer Leute geben, die sich auf die Art gern austoben, sozusagen. Und er holt lieber Kinder und Jugendliche von der Straße und bringt sie in ein Gym, um denen zu sagen, hey, hier wird trainiert, hier wird nur gekämpft im Sparring. Du kannst dich ausbauen, aber in diesem Rahmen, dass der Trainer draufschaut, sagt, okay, das ist nur okay, das ist nicht okay und ein bisschen das kontrolliert. Und das ist dann eigentlich aber auch wieder gut, dass wir den Sport haben, weil du die Kinder von der Straße holst, von da, wo du halt nicht einmal weißt, was da passiert oder ob da vielleicht sogar illegale Waffen verwendet werden. Und du bringst sie ins Gym, schaust, wie sie trainieren, schaust, wie sie sich auspowern und kannst sie so halt echt auf eine Bahn bringen, wo sie wissen, sie haben vielleicht mit dem Sport sogar Zukunft.
Ja, ist natürlich wieder alles nicht so einfach. Ja. Ich habe viele Kollegen im Sport gehabt, also mit denen ich trainiert habe und Trainer, wo der Sport ein super positiver Einfluss war, die vorher eben, muss man so sagen, kriminell waren oder auch im Häfen waren und die das auf die gerade Bahn gebracht hat. Aber natürlich sieht man im Gym auch Leute, die dort trainieren und die dann einfach immer wieder mal 6 Monate weg sind, weil sie halt auch weiterhin Unsinn draußen begehen und das halt besser machen als vorher, weil sie jetzt... meistens sind es aber nicht die wirklich guten Kämpfer, sondern das sind eher die so ein bisschen trainieren. Aber ja... Ist natürlich den Leuten schwer zu erklären, ist so wie bei den Waffen. Wer die Pistole erschießt, den jemanden.
Ja.
Irgendwer benutzt die Pistole, um ihn zu erschießen.
Ja. Und es gibt halt einmal das Thema mit der Radikalisierung, was wir als oft haben.
Was auch nicht, was man auch fairerweise sagen muss, natürlich, du sagst, das ist eine sehr migrantische Geschichte. So viele Michaels, die kämpfen, habe ich in Österreich auch nicht gesehen.
Ja.
Gibt es natürlich auch Elemente in der Szene, die den Sport dafür die Radikalisierung nutzen. Wurscht ist in welche Richtung, gibt es wohl. Religiös, also politisch nach rechts, also politisch nach links, gibt es witzigerweise in alle Richtungen natürlich wieder, also sowohl so anarchistisch als auch die braune Geschichte, als auch radikal-islamistisch. Spannenderweise kann man Kampfsport offensichtlich für alle Arten von Radikalisierung nutzen. Finde ich immer schade. Ich finde, Sport sollte wirklich, das Schöne Sport für mich am Kampfsport ist, dass wirklich alle zusammen trainieren, egal woher sie kommen, egal was sie draußen machen. Es ist so ein Klischee, aber es ist wahr. Ja. Ich habe mit Verfassungsrichtern, mit Polizisten, mit Soldaten trainiert. Wirklich auch mit Strizis und Verbrechern. Alle Nationalitäten, Leute, die kein Deutsch gesprochen haben, Leute, die wie ich in Österreich geboren und aufgewachsen sind. Und solange wir uns an die Regeln des Sportes gehalten haben, haben wir zusammen Spaß gehabt und haben zusammen trainiert und sind gemeinsam besser geworden. Und das, finde ich, ist immer die schöne Sache daran. Ja. Gelingt natürlich nur, wenn die Trainer und die Gyms diese Kultur auch pflegen. Aber es kann halt echt in die gute Richtung laufen. Es kann natürlich auch echt in die andere Richtung laufen. Das ist sozusagen
kommt auf die Personen drauf an.
Dass Gym eine Verlängerung ist vom Keller, wo sonst auch nur schwere Sachen stattfinden.
Ja. Und was mich also überrascht hat, weil ich auch viel eigentlich mit Muslimen trainiere, hat mir dann auch immer so, dass am Ende des Trainings die sogar mir die Hand geben, teilweise.
Die meisten zumindest.
Was echt schön ist,
Also, es werden auch wirklich Brücken gebaut im Kampf. Das klingt immer so nach Klischee. Aber ich habe das oft gesehen bei Jungs. Die kommen ins Gym, die sind quasi noch wild. Und für die ist es ein echter, denen hilft es auch echt bei der Integration. Ja? Weil die kommen von woher, wo sie sich, und die finden sich hier nicht zurecht. Und die kennen auch keine, unter Anführungszeichen, Österreicher oder normalen Österreicher. Und so hast du dann eben einfach Kontakt, du lernst einander kennen, du folgst den gleichen Regeln zusammen.
Kulturaustausch.
Und ich habe auch total viel über Islam zum Beispiel gelernt. Ja, oder eben auch über andere Kulturen, wie die gewisse Dinge handhaben. Und ich habe teilweise wirklich schöne Sachen gelernt. Extrem. Eben so ein Gruppengefühl und Kameradschaft. Mhm. So Kleinigkeiten wie, wenn du was trinkst und neben dir, der hat kein Wasser, bietest du ihm das Wasser zuerst an. wäre ich als Österreicher nie auf die Idee gekommen, das ist mein Wasser, hol dein eigenes Geschissener. Fand ich total schön, ja. Und viele solche Sachen habe ich von den Jungs dann gelernt. Also es geht, soll ja auch in beide Richtungen gehen. Und dieses Schöne geht aber halt verloren, wenn man diese anderen Elemente den Sport übernehmen lässt. Mhm. Also es ist auch irgendwie unsere Pflicht als Community, dass wir schauen, hey, dass wir aufeinander aufpassen und dass wir auch schauen, dass diese, ja, weil sonst verbieten kann man es wahrscheinlich nicht, aber es kann natürlich wieder im Untergrund landen. Mhm. Es ist in Österreich sowieso ein bisschen, Verzeihung an alle da draußen, aber wir wissen, dass es wahr ist. Wir sind jetzt eh ein bisschen eine Amateurpartie international, auch wenn wir einzelne gute Sportler haben.
Ja.
Aber das Gesamtlevel bei uns von Sport überhaupt und von Kampfsport speziell ist nicht berauschend gut. Wir haben immer wieder Einzelne, die es international auch schaffen, aber das ist dann eher, weil die einfach so gut sind und nicht, weil wir so eine starke Basis haben. Ja, und ich glaube, je weiter wir das in diesen Grind runterrutschen lassen, desto weniger wird das auch sportlich Ergebnisse bringen. Ist ja auch schade, ja, wir haben Leute wie Rakic, wir haben Leute wie Bogdan aktuell, ja, wir hatten eben Leute wie Fadi, wie Skodran, wir hatten über alle Generationen gab es Leute, die aus Österreich heraus...
Gute Boxer.
Ja, eben, richtig, Oma, ja, also ich kann jetzt gar nicht alle nennen, ja, das sind so die mir als Erste eingefallen sind. Und wir haben auch viel guten Nachwuchs. Mhm. Aber natürlich, wenn der Kampfsport immer in dieser Grindecke steht, dann wird es für die Jungs auch schwierig, Sponsoren zu finden. Voll. Und dann werden die nie ihr volles Potenzial realisieren können.
Ja, und das ist das Nächste. Der Sport wird immer noch in dieser Ecke oder einfach eigentlich mehr oder weniger ignoriert, haben wir auch gesehen diese Woche. Und also der MMA-Sport, der wird nicht einmal als Sport in Österreich anerkannt. Das heißt, der bekommt keine Förderung, gar nichts. Und wie willst du einen Sport besser regulieren und noch mehr drauf schauen und noch verbessern für alle, wenn nicht einmal ein Cent reinfließt? Das ist halt das Nächste. Weil die Gymbesitzer können jetzt auch nicht jederzeit immer da alles machen und noch mehr für Integration sorgen und keine Ahnung was. Es ist so schon schwer, ein Gym zu führen, glaube ich. Und dann gibt es halt keine Personen, die auch noch draufschauen oder da versuchen, einheitlich ein bisschen für Veranstaltungen und alles da Richtlinien zu finden, dass es für alle am besten passt.
Naja, es ist ein Problem, weil die Leute, die in den Sport kommen von unten, die sind halt jung, die sind meistens jetzt nicht rasend gut gebildet und die haben es auch meistens nicht leicht gehabt im Leben.
Ja.
Und dann hängt das natürlich auch sehr an den Trainern und am Gym, aber so wie du sagst, die haben auch nicht unendlich viele Ressourcen oder Möglichkeiten, sind auch nur Menschen.
Ja.
Und man muss auch leider sagen, der junge Sportler ist in jedem Sport in Österreich, die Funktionäre sind wichtig, aber der Sportler ist ein Stück Fleisch und wird auch so behandelt. Und da müsst ihr, also die Jungs und Mädels, die da jetzt noch aktiv kämpfen und die das hören, da müsst ihr euch ein bisschen selbst auf die Beine stellen, im Sinne von, ihr müsst euren Wert kennen und ihr müsst auch schauen, dass ich dafür, also das, ihr könnt es nicht auf eine gewisse Art mit euch umgehen lassen. Wenn ihr seht, hey, der Medical Check ist windig, es gibt kein Arzt, ich fühle mich hier nicht wohl, oder auch manchmal ist auch der eigene Trainer, der einfach fahrlässig ist und der einen reinschickt, obwohl es nicht sein sollte. Mhm. Schaut es wirklich genau und seid euch bewusst, es gibt ein Risiko. Wenn ihr krank seid, wurscht, verschiebt den Kampf. Ja. Das ist, man will es nicht machen, es ist ehrenlos, aber mit 25 sterben ist auch scheiße. Ja. Möchte jetzt keine Schuldzuweisung an den Kollegen, ich weiß nicht, was da genau vorher passiert ist, ob er krank war, ob es einfach sozusagen, es gibt auch Herzfehler, die erkennst du nie und du weißt es erst, wenn das dann passiert.
Mhm. Wir wissen dazu gar nichts.
Mein Vater hatte so einen Herzinfarkt, wo einfach die Herzkranzgefäße einfach explodiert sind quasi.
Ja.
Da kam, also das, da gibt es keine Vorwarnung, das passiert einfach. Ja. Das gibt es bei jungen Menschen auch. Aber ja, schaut auf euch und hört vielleicht, wenn der Trainer sagt, hey, du hattest gerade Gehirnerschütterung, oder wir hatten einen Kollegen, der hatte einen schweren Autounfall, wo er kurz bewusstlos war, der ist dann auch wieder ins Sparring gekommen ein paar Wochen später. Nicht gut.
Wie viel sollte man Pause machen, wenn man eine Gehirnerschütterung gehabt hat?
Oder? Kann man jetzt pauschal, hängt von der Schwere ab und Dings, aber man sollte es auf jeden Fall anschauen lassen. Ja? Man muss wirklich, niemand will zum Arzt, niemand will ins Krankenhaus. Aber bei gewissen Sachen würde ich nicht herumspielen. Ich weiß, jeder, der mich kennt, lacht zu mich und sagt, hey, du Trottel, hast es auch nicht gemacht.
Mhm.
Ja, okay, ich war auch nicht der Vernünftigste. Aber die nächste Generation soll es ja besser machen.
Ja,
und ich hatte einfach wirklich Glück und ich kenne aber auch Jungs, die nicht Glück hatten.
Mhm.
Und der Kollege hat jetzt richtig Pech.
Ja.
Also vielleicht, es klingt auch immer dumm, aber vielleicht kann man diese Tragödie jetzt auch einfach als Weckruf nehmen. Als Weckruf an die Veranstalter, an die Sportler, sich wirklich nochmal zu überlegen, hey, passt mein Sicherheitskonzept? Bin ich mir dieser Gefahren bewusst?
Was kann man noch besser machen zum Schutz für alle, damit alle dann wirklich am Ende wieder zur Familie haben können?
Genau, und wichtig auch, überlegt euch das, seid euch bewusst, dass diese Diskussion in der Öffentlichkeit vielleicht kommen wird, vielleicht von Arbeitskollegen, vielleicht von der Familie. Ja. Ein Argument, das ich immer gut fand, ist, in einer freien Gesellschaft, wann ist eine Aktivität so gefährlich, dass wir sie einem Erwachsenen verbieten können?
Mhm. Vor allem, wenn zwei Leute das auch noch baden wollen.
Ganz genau, aber dann dürften wir auch nicht mehr Motorrad fahren, wir dürften nicht mehr bergsteigen, wir dürften nicht mehr Skifahren. Das ist auch alles super gefährlich. Im Vergleich dazu ist Kämpfen eigentlich, Kämpfen ist schon gefährlich, aber nicht so arg eigentlich. Mhm. Ja. Ja, und dürften wir dann Alkohol trinken? Dürfte, also sozusagen, wann ist ein Verhalten für einen erwachsenen Menschen unzumutbar gefährlich, dass es in einer freien Gesellschaft verboten werden kann. Umgekehrt natürlich kann man auch gefährliche Sachen, Autofahren ist auch super gefährlich, mit 140 auf der Autobahn zu fahren, einmal blöd nach rechts gelenkt und es sind Menschen auch tot. Also ich glaube, wenn man sinnvolle Regeln einführt und alle halten sich an die, dann kann man auch theoretisch gefährliche Sachen eigentlich in einem sehr guten Rahmen machen.
Ja.
Also ja, Leute, geht's in euch, überlegt euch das. Und keinerseits, man soll was nicht machen. Es ist immer ein Risiko dabei. Leistungssport ist nie gesundheitsförderlich. Aber man kann's deppert machen und man kann es ganz deppert machen.
Mhm. Und wir machen es hoffentlich. Ja, du machst jetzt eh nicht mehr so deppert. Und ja, wir werden auch schauen, dass wir einfach mehr auf uns schauen.
Ja, nämlich auch Leute, die einfach so trainieren. Ja. Manchmal, ich kenne es ja, dann ist man krank, denkt sich, ah, wurscht, ich gehe trotzdem. Nicht gut. Nicht gut. Man wacht noch viel kränker auf, man steckt die anderen an. Und es gibt immer noch die kleine Chance auf den Hauptpreis, dass man die Infektion irgendwo hinzahlt, wo sie dann nicht sein soll.
Ja.
Jetzt bin ich echt schon seine Mama, gell? Studiere 4 Wochen Medizin und bin schon richtig ein Schisser.
Ich fühle mich wie ein Kind, weil du hast der Brille auf.
Ja, ja, die Brille hilft
wie
ja.
Wie so ein Lektor jetzt gerade. Ja. Ich fühle mich nicht, ich habe es angesprochen, weil ich ja immer trainiere und ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich krank wäre und ich dann aber ins Training gehe, trainiere ich einfach drüber und das geht mir am nächsten Tag besser.
Ja, manchmal ist es so,
ja.
Aber oft auch nicht. Ich habe auch schon gehabt, dass ich mich ins Training schleppe, mich hinlege und mit Schüttelfrost aufwache und halbtot bin. Ja, es ist, wie gesagt, es ist. Ich möchte jetzt niemand soll glauben, dass ich da von oben herab von der Kanzel sage, hey, ich bin so schlau, ich weiß es besser als ihr. Ja, wenn man es 100 Mal macht, das geht ja 99 Mal gut. Aber das eine Mal geht es halt nicht gut. Und jetzt haben wir wahrscheinlich, also ich denke, das wird herauskommen, dass wir eines von den Malen gesehen haben, wo einfach viel Pech dabei war oder halt gesundheitlich vorher was war. Und dann, ja, die Konsequenzen sind halt verheerend. Wie gesagt, wenn jemand jetzt beim Kämpfen stirbt, ja, weil er einen Schlag kriegt und ein Blutgefäß im Gehirn sich löst, und dann, das passiert eh auch. Das kann man jetzt auch nicht verhindern. Ja, das wird immer sozusagen dieses... Einer von ein paar tausend, das wird so sein, ja. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können halt die anderen Sachen, ja, beim Gewicht machen, wenn wir vorher krank sind. Wir können das Risiko zumindest minimieren. Ja. Kämpfen ist wichtig, gewinnen ist urwichtig.
Ja.
Es gab auch eine Zeit, wo ich echt bereit war, dafür zu sterben, aber man muss sich ja nicht herausfordern.
Ja.
Man kann, wenn wir dann in Valhalla aufwachen, ist es so. Aber man muss sich nicht herausfordern, ja.
Es kommt eh nur früher oder später.
Ja, wenn du,
man muss eh irgendwann
auch. Für mich nicht, weil ich werde nicht beim Kampf sterben, Silvana. Ja, für mich ist Valhalla ab. Also es ist
zu spät.
Ja,
aber vielleicht. Du weißt ja nicht, was das Leben noch bringt.
Das ist eh ein bisschen traurig.
Ja.
Kann generell, ja, sage ich jetzt nicht, was ich jetzt sagen wollte, das ist pietätlos, aber alt werden ist sowieso nicht so geil. Ja.
Na eben.
kann ich niemandem empfehlen.
Ja.
Hast du noch was zu sagen? Journalistisch?
Gar nicht, nein, ich möchte eigentlich nur allen da draußen wünschen, dass es auf sich schauen und der Familie und den Freunden der Person wirklich ganz viel Kraft in der echt schweren Zeit.
Ja, Ruhe in Frieden, Bro. Ich habe dich nicht gekannt, aber
ja.
Tut mir leid für dich. Wichtig auch, Leute, ja, ich habe natürlich jetzt schon, wir haben dann recherchiert, es gibt natürlich jetzt schon wieder wilde Spekulationen, weil es wenig Fakten gibt.
Die werden wir auch nicht ansprechen.
Und ich habe da, nein, wir werden sie nicht erwähnen, aber auch auf Social Media und so, wartet mal, bis die ganzen Fakten herausgekommen sind. Ich habe da wirklich schon, und das war wirklich jetzt nur in 2 Tagen, wo ich mich erkundigt habe, wilde Sachen gehört. Kann alles stimmen, aber wie gesagt, es wird sich vieles aufklären, wahrscheinlich nicht alles. Einfach mal abwarten, keine Verschwörungen verbreiten, vielleicht das Ganze auch politisch nicht in eine Richtung interpretieren. Ja, es ist tragisch genug. Ihr wisst, wir sind die Ersten, die unangebrachte Scherze hier machen im Podcast.
Ja, voll.
Wir sind ja nicht so. Aber es ist ein junger Mensch, ist tragisch gestorben. Und einfach mal abwarten, bis die Fakten am Tisch liegen.
Ja.
Die Familie, soweit es geht, in Ruhe lassen, weil die wollen nicht in die Öffentlichkeit.
Die möchten Ruhe haben, ja.
Und, ja.
Genau, ja. Okay, Michelle. hartes Thema heute, aber es war wichtig, glaube ich, mal zu erwähnen, dass sich schon auch ein bisschen was ändern sollte in Österreich vielleicht auch. Und dass da jeder die Verantwortung für sich selbst abtragt, trotz allem.
Ja.
Ja.
Ja, ist hart. Ja, wir hatten Bock auf was anderes, gell?
Eigentlich schon, ja,
voll. Aber, ja, wie gesagt, vor allem, es werden auch viele Leute über das Thema reden, die vom Sport und von der Szene keine Ahnung haben.
Mhm.
Das war ja auch ein Grund, warum, ich meine, du bist Sportjournalistin,
ja,
im Kampfsport. Wer ist qualifizierter als du? Du hast gesagt, du wirst wahrscheinlich einen Artikel dann schreiben, wenn die ganze Geschichte mal ein bisschen,
ja,
praktisch klar ist.
Ja, habe ich vorgehabt, ja, aber mal abwarten, was rauskommt.
Ja, und es wird sehr immer schlimm, wenn man ein Thema in den Medien sieht, wo man sich auskennt und dann, mhm, und dann was darüber geschrieben und berichtet wird.
Vor allem voreilig. Ohne Fakten.
Ganz genau. Das war auch ein Grund, warum wir uns gedacht haben, hey, wir reden jetzt einfach mal, auch ohne die ganzen Fakten zu kennen, mal so abstrakt darüber. Ja.
Danke.
Nächstes Mal wird es dann wirklich spicy.
Versprochen.
Hast du UFC geschaut?
322 auf jeden Fall, ja. Jetzt muss ich dann heute noch schauen. Es ist ja Samstag, wir nehmen Samstagvormittag auf und heute ist Bogdan Grad noch und Ismail Narudiev. Ja. Das verpassen wir jetzt leider, aber da plaudern wir das nächste Mal drüber.
Drück den beiden die Daumen.
Definitiv.
Hast Makhachev gegen,
ja,
Madalena gesehen?
Oh ja. Und ich mit dem Daniel ein bisschen drüber geplaudert, ja.
Ja, sorry Daniel, die Spicy-Folge kommt eines Tages.
Ja, vor Weihnachten noch, damit euch warm wird.
Ja, vielleicht machen wir sogar zwei noch vor Weihnachten, oder?
Das war super.
Wir haben ein anderes, bisschen schwereres Thema, aber auch super wichtig.
Ja.
Nicht ganz so heavy wie das jetzt, aber auch...
Essstörungen, ich habe es eh schon mal erwähnt.
Ja, Essstörungen im Kampfsport.
Ja.
Spoiler, hat jeder, den ich kenne.
Ja, ich kenne keinen ohne.
Ja.
Aber anderes Thema.
Und dann Spicy. Weil Spicy haben wir noch gar nicht Thema festgelegt, oder?
Nein, das schauen wir, was so daherkommt.
Okay, danke Silvana. Sorry Leute für den leichten Runterzieher, aber war wahrscheinlich wichtig, drüber zu reden.
Ja.
Ja, und bitte schickt mir keine Nachrichten, du bist auch ein Trottel, du hast auch alles falsch gemacht, ich weiß, ja, aber ihr müsst es ja nicht genauso dumm machen wie ich.
Voll,
ja.
Seid bitte gescheiter.
Ciao Silvana, danke.
Ciao, danke. Das war Podcast-Folge 237. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.